Peter Dippel kurz vorstellen. Der Peter Dippel, er kommt aus Berlin. Und er ist dort ein lang Pastor gewesen, zuerst in München und dann in Berlin und hat dort die grösste Kirche geleitet in Berlin, Südstern. Und es ist schwierig, ihn vorzustellen, weil ich weiß nicht, was man alles kann zu dir sagen kann. Er ist ein mega Kaliber so in der Szene, so in der christlichen Szene. Er kennt den Papst, er hat den letzten Papst kennt, er hat den Billy Graham kennt, er kennt die vom IHOP, er kennt irgendwelche Prediger aus Indien. Du kannst irgendeinen grossen Namen sagen, er kennt und ist schon mit ihm, hat einen Kaffee schon mal mit ihm getrunken. Und er ist so eine Bereicherung für mein eigenes Leben geworden. Er ist so wie ein geistlicher Vater für mich. Wir gehen nachher mit ihm auf Israel dann im Februar. Und immer wenn ich eine Frage habe und nicht mehr weiter weiss, dann rufe ich ihn an, dann skype mir und ich sage, hey Peter, ich brauche deine Hilfe. Und er gibt mir immer einen guten Ratschlag. Und es ist ja mega ehrlich, dich hier zu haben. Und wir freuen uns mega, was du uns mitzuteilen hast. Amen. Herzlich willkommen, Peter. Der Peter war vor 2 Jahren schon mal da. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Da hat das CH noch anders ausgesehen. Haben wir noch nicht umgebaut. Peter. Du kannst dich wahrscheinlich... Verstehst du Schweizerdeutsch? Nicht?
Besser.
Okay, ich rede hoch. Du stellst dich am besten kurz selbst vor.
Ja.
Ja.
Also ich bin ein Bayer in München, in Berlin. Das ist schon einmal Kuriosum. Aber die Berliner haben mir immer gesagt, wenn ich so mit bayerischem Schlag gepredigt habe oder geredet, dann haben sie gesagt, ach, wir hören dich so gerne, das erinnert uns an den Urlaub. wie der Matthias schon gesagt hat, ich war lange Zeit Pastor in der Kirche am Südstern und in dieser Zeit war ich auch Deutschland-Direktor von Teen Challenge. Und wer Teen Challenge kennt, das ist eine christliche Drogenarbeit. Und ich habe damals mit begonnen, gleich am Anfang, als es überhaupt in Deutschland begonnen hat. Und das hat natürlich in der Straße begonnen. Und wir haben buchstäblich mit den Drogenabhängigen auf der Straße gelebt. Und dann später haben wir ein Fabrikgebäude bekommen, da haben wir dann Rehabilitation gemacht, wussten noch gar nicht, was das ist, aber immerhin, wir haben es gemacht und ich war damals der Meinung, weil ich das so erlebt habe, dass Drogenabhängige nach Gebet frei werden und nicht mehr die ganze Wohnung vollkotzen und so weiter, sondern dass sie frei werden. Basta. Aber natürlich haben wir später mitgekriegt, das kann auch länger dauern. Und deswegen haben wir diese Programme langsam aus Amerika übernommen und von David Wilkerson und so weiter. Das ist jetzt ein Aspekt. Später, ich habe in Brüssel ökumenische Theologie studiert und dabei auch Islamistik und Judaistik studiert und wusste damals eigentlich gar nicht warum, weil das viel Arbeit war. Könnt ihr euch vorstellen, so dreifach eigentlich Studien machen. Aber dann später hat mich der liebe Gott tatsächlich hineingestoßen in die islamische Welt. Und wir haben ja viele Muslime in Deutschland und an der Uni in München an der LMU, da war ich dann Studentenpastor und habe viel mit arabischen Studenten zu tun gehabt, die Medizin studiert haben und solche Sachen. Und das war dann manchmal ganz schön heftig, weil die sehr aggressiv sein konnten, wie heute ja auch. Und das hat mich aber doch geschult und hineingebracht, wie man mit Muslimen gut umgeht. Und da ich ja Koranistik studiert hatte, wusste ich von ihrem eigenen Buch, wie man sie zu Gott führen kann und zu Jesus und so weiter. Viele haben ihren Koran nie gelesen. Daher wissen sie auch nicht, was alles über die Maria Gute steht. Oder über den Erzengel Gabriel und lauter so Sachen. Jetzt erzähle ich schon wieder so viel. Du musst mich unterbrechen.
Ja, schon gut.
Die alten Leute, weißt du, die erzählen immer. Stundenlang.
Das ist in Ordnung.
Herrlich.
Der Peter, Marisa, meine Frau und ich, wir sagen immer, wenn Jesus alt geworden wäre, dann würde er so sein wie Peter Dippel. Ja? Und er ist für mich so ein Vorbild. Er ist für mich so ein Vorbild von jemandem, der seit jetzt, wie alt bist du jetzt? Wie lange bist du schon im Dienst so?
Ja, ich bin 43 Jahre.
Seit 43 Jahren ist er jetzt im Dienst. Und das ist für mich so ein du bist für mich so ein Vorbild. Und vielleicht, was er für mich so repräsentiert, ist, dass der Glauben mit Gott oder das Leben, das man eingeht mit Jesus, ein Abenteuer ist. Und dass man irgendwo hingeführt wird, wo man nie gedacht hätte, dass man jemals hinkommen könnte. Und dann wird man irgendwie so einen Dienst tun dort, ja, wo einem Gott gebraucht. Vielleicht könntest du eine Geschichte erzählen, was ein Abenteuer für dich war, bei dem du dir nie vorstellen hättest, gekonnt. Dass...
Naja, also es gibt ja in unserem Leben immer wieder so Schlüsselereignisse und die prägen dann fürs ganze Leben. Ich bin ja später Islam-Spezialist gewesen, ja, so vom Namen her für die Theologen, aber wie es eigentlich dazu kommt, das macht der liebe Gott. Und ich möchte jeden ermutigen, die kleinen Anfänge einfach einmal zu machen. Zum Beispiel mit Muslime. Ich war ja, bevor ich Theologie studiert habe, Krankenpfleger. Und wir hatten natürlich auch viele muslimische Patienten. Und unter anderem war unsere Klinik eine Fachklinik für Sportler, die nach kürzester Zeit wieder auf dem Eis stehen müssen und so weiter. Und da war auch ein junger Türke, der hat lediglich eine Bänderoperation gehabt. Ich musste sie vorbereiten, war dann im OP, zum Teil in der Assistenz und dann die postoperativen Behandlungen. Und dann natürlich die guten Sportler, weißt du, so Eishockeyspieler und so, die haben dir dann die Haxen so hingehalten und dann musste ich die massieren und so, ja. Ich war immer halb tot und sie waren fröhlich. Und jedenfalls, der Ali, unser Türke, ich habe immer mit den Leuten offen geredet und dann haben die schon gemerkt, hoppla, da ist was mit dem. Was war da? Du warst in der Kirche und so? Ja, ja. Erzähl mal, was ist denn gestern passiert? Ja, 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 so. Ja, da ist auch Heilung passiert, da ist das passiert. Und so. Aha. So, auch der Ali, der war immer sehr interessiert. Also er wird operiert. Ich habe ihm den Gips gemacht. Und dann sollte ich den Gips abnehmen. Und ich merke schon, da stimmt irgendwas nicht. Und tatsächlich, wie ich den abgenommen hatte, war das sehr verfressen. Es heißt, ein Fleischbrand ist entstanden und das ist ja lebensgefährlich, der kann daran sterben. Ich habe sofort den Professor angerufen, habe gesagt, bitte kommen Sie sofort, es muss sofort behandelt werden. Er hat sich geweigert, weil er gemeint hat, okay, das ist doch nur blöde Bänder-OP gewesen. Naja, schließlich kam er und fluchend sieht er sich das an und sagt, Scheiße, ich bin ja jetzt in der Kirche. Und dann sagt er, das ist Materialfehler und so. Und wollte es halt nicht zugeben, dass das einfach ein Mist war, was da gemacht wurde. und hat sich entzündet und verfressen. Ich habe dann die Nachbehandlung gemacht, so gut es ging, aber es hat nichts geholfen. Wir mussten Drainagen machen. Es war grauenhaft. Und an einem Freitag komme ich also rein in sein Zimmer und ich hatte das lange Wochenende frei. Ich sollte erst am Montag wiederkommen. Und habe mich dann bei ihm verabschiedet, aber wie ich reinkam, lag er im Bett und weinte. Jetzt wollte ich schon zurückgehen und sagte, nein, komm rein. Und dann sage ich, Ali, was ist los mit dir? Warum weinst du? Türke, ja, der weint. Sportler und so. Macho. Ja. Dann, ja, warum weinst du? Dann sagt er, ja, gerade hat mir der Professor erzählt und gesagt, am Montag wird mein Bein amputiert, weil ich sonst sterben würde. So, weia. Dann sagt er, du kannst mir helfen. Ja, Ali, wie kann ich dir helfen? Du kannst mir helfen. Dein Gott ist stark. Ach so, okay. Ja, meinst du, soll ich beten um Heilung? Dein Gott ist stark. Du hast das oft erzählt. Er war ganz verzweifelt, geweint und fast geschrien mit mir. Dann habe ich gesagt, oh lieber Gott, theologisch war ich noch nicht so weit. Ich dachte, für eine Heilung muss man glauben. Das war ich so erzogen worden. Ne? Also man muss glauben, nur der kann geheilt werden. So. Jetzt war ich in dem Zwiespalt, habe ich gesagt, oh lieber Gott, der ist ein Muslim, der kann nicht glauben an Jesus Christus, dass der ihn heilt. Dann habe ich gesagt, Ali, glaubst du, dass Jesus dich heilen kann? Macht es nie, aber ich habe es nicht besser gewusst. Dann macht er so. Was soll er auch anfangen? Ja? Dann habe ich gesagt, aber weißt du was, Ali? Ich glaube daran. Vielleicht reicht das. Und dann habe ich gesagt, pass auf, ich werde jetzt für dich beten, die Hand auflegen. Das habe ich dir öfters erzählt, dass wir das so machen. Und dann bete ich zu Jesus und er wird dir jedenfalls helfen. Ja, mach. Gut, da habe ich die Hand aufgelegt und habe in Sprachen gebetet. Das kennt ihr ja. Ja? Da redet man daher, ohne dass die anderen das verstehen. Und das ist manchmal ganz gut. Und der Paulus schreibt uns, dass da Geheimnisse gebetet werden zu Gott, aber er versteht es. Er versteht ja alle Sprachen. Also gut, ich losgedonnert in Sprachen und so weiter und habe dann nicht mehr aufgehört, weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt aufhöre, muss ja irgendwas passiert sein. So. Aber irgendwann habe ich dann doch aufgehört. So, Amen. Habe mich abgedreht, habe mich von ihm verabschiedet für dieses Wochenende und bin abgehauen. Und habe den Ali total vergessen gehabt. Wir haben immer sehr stressige Wochenenden gehabt. Wir haben mindestens an den Wochenenden verschiedene Gottesdienste gehabt, weil damals eine Erweckungszeit war. Das heißt, dass wirklich, sobald du irgendwo gepredigt hast, haben sich Leute bekehrt und sind geistgetauft worden, geheilt worden, Dämonen von selber weggelaufen. Ja, wenn du nur erschienen bist, haben die schreien angefangen. Und du brauchtest nur sagen, halt dein Maul da. Du hast dir gar nichts zu melden. Hier ist nur Jesus, der was sagen darf. Und die sind raus.
Ja.
Also das ist Erweckungszeit. Ich spüre übrigens, dass weltweit wieder sowas am Kommen ist. Bereitet euch vor. Und vor allem junge Leute werden benutzt, weil wir Alten sind einfach zu müde. Weißt du, wir müssen immer sitzen, wie ich zum Beispiel. Und da kann man nicht hingehen und tun was. Aber im Sitzen geht auch vieles. Jedenfalls, ich habe ihn völlig vergessen gehabt. Ich komme also zum Dienst. Ja, und ich habe meine Männer da mit Witzen aufgeweckt und dass er sich waschen und so weiter. So, und dann komme ich in das Zimmer, er war isoliert gewesen wegen dieser schlimmen Sache. Komme ich in sein Zimmer, ist schon Licht. Dachte, oh nein, Ali, oh, ich habe am Freitag für ihn gebetet. Mei, wie wird es ihm denn gehen? Also mein Glaube war wahnsinnig, ja? Ihr merkt es schon. Und jedenfalls, ich gehe da rein, sitzt er aufrecht im Bett und strahlt mich an und sagt, guten Morgen, Peter. Irgendwas ist jetzt anders. Die ganzen Aufhängevorrichtungen waren weg und so. Und er strahlt. Ich sage, Ali, wie geht's dir? Gut. Und dann fällt mir, oh nein, mit dem Bein. Ali, was ist mit dem Bein? Macht er die Decke weg und sagt, schau selbst. War die ganze Soße, was er da hatte, die tödliche, verschwunden gewesen am Freitag noch. Der Professor konnte das überhaupt nicht glauben, meinte, nee, wir müssen es doch noch auf Montag belassen, vorläufig. Aber am Montag war praktisch alles weg. Und dann war lediglich ein kleiner Verband noch drüber und den habe ich runtergemacht. Da habe ich gesagt, das ist ja unglaublich. Dann sagt er, wieso ist das unglaublich? Dein Gott ist stark. Ja, 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 genau, Ali. Ja. Ja. Stimmt. Da hast du recht. Und schaut mal, natürlich hat er da mehr von Jesus wissen wollen und er hat seine Freunde mitgenommen und so weiter und so weiter. Es entstand dann eine Gemeinde von ehemaligen Muslimen. Und das hat mich hineingebracht in einen Dienst, weltweit auch. Ich habe da mit den höchsten Vertretern, weil ich ja Mitglied im Ökumenischen Rat für Muslime in der Islamkommission gearbeitet habe, war dann mit den höchsten Vertretern der islamischen Welt zusammengekommen, habe zu den Studenten in der Al-Azhar-Universität in Kairo gesprochen, und zwar über christliche Ethik, weil die Professoren das so haben wollten. Und ja, das ist eine Sache. Dasselbe könnte man von den Juden sagen, was ähnlich und mich Gott hineinstolpern hat lassen.
Jetzt habe ich wieder so viel geredet. Das ist gut.
Ich möchte kurz einen Vers aus dem Neuen Testament vorlesen. Da schreibt Paulus, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Also was Gott denen für die vorbereitet hat, die ihn lieben. Und hier sitzen so viele junge wie auch ältere Leute heute Abend hier im Saal. Und ich denke, einige von uns wünschen uns, dass wir auch so in unsere Berufung hineinkommen können. Und vor allem in das, was Gott für uns vorbereitet hat. Nicht vielleicht, was wir selbst vorbereitet haben für uns und unsere Gedanken, sondern dass wir, wenn wir auch mal 40 Jahre unterwegs sind mit Gott, dass wir sagen können, hey, Ich bin in dieser Berufung, die Gott für mein Leben vorhat, gelaufen. Und ich bin überrascht, was Gott für mich bereit gemacht hat. Und vielleicht könntest du uns einen Tipp geben oder einen Ratschlag, wie wir in diese Berufung, in das hineinkommen können. Jeder einzelne von uns.
Also, einer der besten Orte dafür ist hier.
Amen.
Ich meine das ernst. Denn hier wird das gemacht, wo Berufungen überhaupt möglich werden. Hier wird zentral Jesus angebetet, der Vater verherrlicht, der Heilige Geist erwartet. Daher ist es in diesem Lobpreis, wo Gott ja thront. Das heißt, er sagt, thronen heißt ja nicht nur ein bisschen Platz nehmen und euch ein bisschen segnen, sondern thronen heißt, da bleibe ich. Und je mehr ihr hier Gottesdienste feiert, in eurer freien Art, aber eben liebevollen Art, hingebungsvollen Art, also mich freut das da, ihr Lobpreisleute hier da vorne. Ja, von ganzem Herzen, weil das steckt andere wieder an und bringt sie zu Jesus heran. Weil sie dann merken, also wenn der den Herrn Jesus so lieb hat, das möchte ich auch irgendwie lernen und kennenlernen. Und da fängt die Berufung schon an. Dieses Ziehen Gottes an unseren Herzen, komm doch zu mir. Das ist Berufung. Nicht so sehr, ich bin berufen als Professor der Theologie an der Universität sowieso. Ich gehe lieber an die Uni, die ist berühmter. Also den Schmarrn, den kannst du gleich wegschmeißen. Das hat Gott nie vorgehabt. Gott sei Dank gibt es berühmte, gute Professoren, die Jesus lieb haben. Ich kenne einige. Ja, ich habe auch an der päpstlichen Universität Gregoriana gelehrt. Da habe ich solche Leute kennengelernt, die Studenten aus der ganzen Welt lehren. Aber das ist nicht die Berufung. Die Berufung fängt hier an, hier. Und geht dann weiter, wenn du nach Hause gehst und dann wieder den ganz normalen Alltag hast und sagst, so, Herr Jesus, weißt du was? Dieser graue Montag, der morgen beginnt, ja? Vielleicht mit einem kein gut gekochten Kaffee oder was weiß ich und die Mama schimpft, weil du die Wäsche wieder liegen hast lassen und so weiter und so weiter, wenn du noch im Hotel Mama wohnst. Oder was auch immer du gerade machen musst, nimm Jesus mit. Ich habe oft praktisch eingeübt, mit Jesus spazieren zu gehen, mit Jesus irgendwo hineinzugehen, mit Jesus zum Beispiel zu den Muslimen zu gehen, weil es manchmal gefährlich wurde, weil die sind wir schon auch ans Leder gegangen, klar. Und es war nicht so einfach. Aber häng dich bei Jesus ein und geh morgen, an den kommenden Montag, da hinein, wo du hineingehen musst. Du bist nicht mehr allein. Probier es mal aus. Ich sage sowieso, wir kommen immer zu fünft an. Also, der Vater wohnt in deinem Herzen, der Sohn Jesus wohnt in deinem Herzen, der Heilige Geist wohnt in deinem Herzen. Das sind schon mal drei. Eine geballte Power. Und dann du halt, du bist ja ganz wichtig, und der Schutzengel. Jeder Mensch hat seinen Schutzengel, Minimum einen. Ich brauche manchmal mehr für den Dienst, weil eben zum Beispiel, wenn ich Befreiungsdienst oder Heilungsdienst mache, dann brauche ich einfach die Hilfe der Engel, die helfen dann schon. Ja, dafür sind sie da, dafür gibt es so Milliarden. Ich sage öfters zum lieben Gott, wenn ich in der Welt umeinander bin und sehe die Situationen, die da entstehen und sage, ja lieber Gott, du hast Milliarden von Engeln, jetzt schick halt einmal da einen hinein, damit die endlich wieder Ordnung wird, wenn ich Zeitung gelesen habe. Und er schickt sie. Garantiert. Also, ja, jetzt kommen wir in die tiefe Theologie hinein, das brauchen wir heute nicht.
Aber ich meine, wie wirst du dir das, geht ja um sich das zu vergegenwärtigen, oder dass Jesus dabei ist und Gott und der Vater und so weiter. Aber wie machst du das persönlich? Also du nimmst ihn, wie?
Scheit so am Arm. Und dann aber das muss jeder für sich finden, weil ich habe halt Jesus so kennengelernt. Persönlich auch. Und das wünsche ich jedem von uns, dass wir Jesus in seiner Art, und jeder wird es anders erleben, nicht so wie ich zum Beispiel, aber jeder wird Jesus erleben können, weil er dazu da ist. Er sagt, kommt her zu mir. Und er weiß auch, dass es uns gar nicht so gut immer geht. Also mühselig und beladen sind wir. Das können wir ehrlich zugeben und sagen, Jesus, mir geht's heute sehr bescheiden. Ja? Also, das darf man ehrlich sagen. Und ja, das ist übrigens eine Sache, es ist gut, dass du fragst. Nie heuchlerisch und verlogen mit Gott reden. Das habe ich sehr früh gelernt. Weißt du, wenn du auf der Straße bist mit Drogenabhängigen, mit Huren und so weiter, da vergeht dir das Fromme. Oh Herr, unser Gott, ah, der du hoch über den Himmel hörst. Mistblöder, du musst hier auf Erden ihn erleben. Und das tut er. Er kommt, weil er uns lieb hat. Schau, du bist erschaffen worden, jeder Einzelne, als absolutes Original Gottes. Jeder Einzelne. Es gibt keinen, der gleich ist. Du bist du. Es gab niemanden so, wie du bist heute, so wie du da sitzt zum Beispiel. Dich hat es noch nie gegeben. Und dich wird es in Zukunft auch nicht mehr geben. Nur jetzt bist du da. Jetzt ist deine Berufung. Jetzt. Und das finde ich großartig. Und mir persönlich ist es völlig wurscht, ob ich mit einem Hindu zusammenkomme oder mit einem Muslim oder mit einem sogenannten Atheisten. Dazu muss ich auch noch was sagen. Bei mir, wenn Atheisten kommen, vor allem die ganz groß daherreden, die sind bei mir nur 5 Minuten lang Atheisten, weil nach spätestens 5 Minuten sind sie mindestens Agnostiker. Und die sind ganz leicht zu bekehren. Sobald einer zugibt, naja, ich weiß es eben nicht, was halt die Wahrheit ist, ja, können sie auch leichter sagen, na gut, könnten wir ja mal probieren, das mit dem Herrn Jesus, wo du immer so begeistert bist. Während echte Atheisten aus mancher Blödheit und Dummheit heraus einfach sich entschieden haben, gegen Gott, gegen Gott, gegen Gott, und wissen gar nicht warum. Und das ist Dummheit, sagt die Bibel. Die Dummen sagen, es gibt keinen Gott und so weiter. Das ist einfach blöd. Nein, frag nach und sag, wieso bist du gegen Gott? Was ist da? Meistens sind Verletzungen da. Und da kann man nachhelfen. Und dann kannst du jemanden weiterführen in die Gegenwart von Jesus, der dich lieb hat. Denn Gott ist die Liebe. Vergessen wir das nicht.
Du hast gesagt, dann probiere ich das mal aus mit Jesus. Wie macht man das denn?
Ganz einfach. Ich sage euch, wie das bei mir geht, wenn ein Atheist bei mir ist, weil die hören so etwas und sagen, den Dippel, den mache ich fertig. Okay, gut, dann kommen die, wir trinken Kaffee und dann kommt sie ganz schnell zum Thema und sagt, aha, du bist geschickt worden, das schau her. Du bist Atheist, bekennender Atheist, ja toll, aha. Ja, das ist ja heutzutage direkt schon mutig, dass man das sein muss. Wieso? Sind sie gleich stockbeleidigt, ja, wenn sie nicht ernst genommen werden im ihren Atheismus. So. Aber gut, ich habe euch ja gesagt, sehr schnell geführt, dass sie Agnostiker sind. Aber dann geht es eben weiter. Dieser Agnostiker, wenn er ehrlich zugibt, ich kann weder beweisen, dass es einen Gott gibt, aber auch nicht mehr beweisen, dass es keinen Gott gibt. Gebe ich ehrlich zu. Dann, wenn er mutig ist, da sage ich immer, wenn du ein echter Mann bist, dann traust du dich jetzt. Dann beten wir beide jetzt einmal zu diesem ganz großen Gott, den du noch nicht kennst, aber der dich kennt, das weiß ich. Woher erkennt er mich? Ja, ich weiß es. Wir probieren es jetzt einmal. Alleine, dass wir zu diesem großen Gott gebetet haben, bewirkt das etwas. Vergesst das bitte nicht. Auch wenn der nicht sofort ehrlich zugibt, ja, jetzt hätte ich was gespürt, weil der sofort wieder zumacht. Ich doch nicht. Ja, wie schaue ich denn aus und so weiter. Aber das wirkt weiter, wenn er nach Hause geht und alleine ist. Da ist Gott da und lässt ihn nicht mehr los, weil er ihn liebt. Und das wollen manche Leute nicht, weil die Liebe muss man beantworten. Da sollte man ja jetzt gegenlieben und so weiter. Aber wird funktionieren. Ja, immer Samen legen, der dann zu seiner Zeit aufgeht. Hab keine Angst davor. So fängt's an. Die kleinen Begegnungen. Sicherlich gibt es auch Berufungen wie beim Paulus. Der war ja Theologe. Und was für einer, sturer Hund, ja, hat nichts stehen lassen, was nicht so war, wie er meinte. Es gibt so viele Theologen, die so sind. Und der hat Leute kaputt gemacht und so weiter, braucht man ja nicht auf das eingehen. Aber der liebe Gott hat auch den brauchen können. Und also dann stur, die mache ich fertig dort in Damaskus, da anreist, also überhaupt nicht fromm gesinnt war, wie manche meinen, ja, da muss man Glauben haben, dass dann Gott erscheint und so ein Schmarrn. Gott muss da sein. Der wird schon fertig mit so einem Typen. So, und dann erscheint ihm Jesus im Licht, dann haut's den Saulus hin, wird blind von diesem Licht geradezu, sieht im Moment gar nichts, es war vielleicht ganz gut sogar, dass er mal nichts gesehen hat, dass er geführt werden muss. Und er fragt gleich, wer bist du? Und Jesus sagt zu ihm, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Ja, das will ich ja eigentlich nicht, ja, in Klammern jetzt. Was soll ich tun? Ja, geh nach Damaskus und so weiter, da wird dir geholfen werden und so weiter. Und wir wissen, was für ein großartiger Apostel aus ihm wurde. Das ist natürlich eine dramatische Berufung, aber trotzdem möchte ich nicht in der Haut des Paulus stecken. Also die Prügel, die er bezogen hat, mein Lieber, mein Lieber. Und Schiffbruch und Verspottung und so Zeug. Also da ist mein Leben mir lieber. Und dein Leben ist auch wert, so zu gelebt zu werden, wie du es brauchst. Du bist du und sei du und sei ehrlich mit dem lieben Gott. Wenn du was brauchst, sag ihm das. Und wenn dich was ärgert, dann ärgere dich mit ihm. Und sag, Gott, das ist einfach ungerecht. So sehe ich das jedenfalls. Okay? Und irgendwann wird er dir klar machen, schau mal, mach's doch so und so und so und so. Denn Gott kümmert sich um dich. Er liebt dich. Er kann gar nicht anders. Er ist ja die Liebe. Hat nie aufgehört, die Liebe zu sein. Also, er kann nicht anders als dich lieben.
Amen. Wenn du uns noch als Gemeinde, jetzt als ICF Basel-Land, etwas mit auf den Weg geben möchtest, so zum Abschluss, was wäre das?
Ja, das ist eine meiner Aufgaben, auch im Vatikan, wo mich dann die Leute bitten und fragen, was siehst du, was ist jetzt dran vom lieben Gott? Und ich habe überlegt für SISACH, ICF, Basel-Land, was ist für euch dran? Ihr seid junge Leute. Ich sage euch, ihr seid diejenigen, die Gott gebrauchen wird in der Zukunft und schon gebraucht. Denn die jungen Leute sind es, gerade in dieser Zeit, ja, wo die Jugend oft so schlecht geredet wird und die jungen Leute generell, ihr seid es, die die Gesellschaft verändern werdet. Und das gebraucht der liebe Gott. Im Moment merkt ihr, was für Umwälzungen geschehen in der Gesellschaft. Also ich habe im Moment zu tun mit den Flüchtlingen, ihr habt zu tun mit den Flüchtlingen. Ich freue mich sehr, dass ihr das tut. Tim, du bist auch drinnen, oder? Habe ich was gesehen gehabt im Facebook? Egal. Jedenfalls, diese Umwälzungen, zum Beispiel mit der Flut der Flüchtlinge, die jetzt auf uns zugerollt ist und noch kommen wird. Für Deutschland werden 1 Million erwartet. Das kann man normalerweise nicht schaffen. Aber ich erzähle euch 2 Dinge, warum ich an euch glaube. In meiner Heimatstadt und Studienstadt Passau, als die großen Überschwemmungen waren, das war die größte Überschwemmung der Geschichte. Und das Wasser hat wirklich alles ertränkt eigentlich. Aber wisst ihr, wer das Know-how geschaffen hat und somit eine schnelle Abhilfe verschaffen konnte? Das war nicht das technische Hilfswerk oder die Feuerwehr oder die Polizei oder die Stadtverwaltung und Landesverwaltung. Das waren die Studenten der verschiedenen Fakultäten in Passau. Die haben sich untereinander getroffen, wie man sich halt trifft. Und einer hat die Idee gehabt, weißt du was, wir machen das über Computerprogramme, wir schaffen da eine Art Hilfsorganisation, dass ganz schnell den Leuten geholfen wird, weil dort mussten ganze Herde von Kühen gerettet werden aus dem Wasser. Dort gab es Bauern, die absaufen, ja, weil das Wasser um das ganze Dorf war und so weiter. Innerhalb kürzester Zeit hat sich Polizei, Feuerwehr und technisches Hilfswerk an die gewandt und haben gesagt, was können wir noch machen? Wir geben euch alles Material, was wir haben, aber sagt ihr mal, wo haben wir Einsatz? Die haben die Einsätze für ganz Bayern organisiert. Müsst ihr euch mal vorstellen, die Studenten, ja, die laissez-faire und faule Hunde und so weiter, ja, die haben praktisch die Leute gerettet. Und das seid ihr. Die jungen Leute, weil ihr habt Skripts, ihr könnt mit modernen Medien umgehen und so weiter. Ihr seid diejenigen. Wir Alte, wir können oft zuschauen, vielleicht euch unterstützen und so weiter, aber ihr müsst vorangehen. Ihr macht's das. Auch für die Schweiz. Nicht die Oberen da. Die können gar nichts. Ich weiß es, weil ich in Beratung bin, zwar im Vertrauen und Geheimen, daher weiß immer niemand was, aber bis hinauf eben zu unserer Kanzlerin und so weiter, die weiß ganz genau, wo Hilfe herkommt. Wir brauchen wieder neue Josefs von Ägypten, die das Land retten. Das ist ein junger Mann gewesen, der Josef. Wir brauchen Daniels, auch im Ausland, die trotz der Trauer, der Sklaverei beziehungsweise eben der Gefangenschaft nicht aufgegeben haben, Gott zu dienen und somit auch den Mitmenschen dort, wo sie waren. Betet für Babylon, schreibt der Jeremia. Denn in ihrem Frieden, Shalom, habt ihr auch Frieden, Shalom. Und Daniel hat das wahrgemacht. Er war sich nicht zu schade, dem Nebukadnezar zu dienen und beste Ratschläge von Gott her zu geben. Und somit wurde die Sache gerettet. Josef, heißt es, die ganze Welt kam zu ihm, zum Pharao. Und der Pharao sagt, hey, geh zu meinem Vize, geh zu Josef. Er wird euch sagen, was ihr tun müsst. Und so wird es auch bei euch passieren. Macht diese kleinen Schritte, einander zu helfen, einander zu dienen, für euer Land da zu sein, nicht ständig zu kritisieren, in der Schweiz geht ja nichts los. Nee. Segnet euer Land. Seid gut zu euren Nachbarn, die vielleicht von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, aber sagt guten Morgen zu ihnen. Geht mit ihnen um und schafft damit eine Atmosphäre der Liebe und der Anerkennung und der Ehre. Denn das möchte der liebe Gott.
Amen.
Eins wollte ich noch sagen. Ja, das ist ein ganz lieber geistlicher Sohn und die Marisa eine ganz liebe geistliche Tochter. 25 habe ich in der ganzen Welt verstreut. Und ich habe noch ein paar andere Schweizer, ganz liebe Söhne und Töchter. Aber ich sage euch, ihr habt einen wunderbaren, lieben Hirten. Ihr könnt auf den Knien rutschend dem Herrn danken, dass ihr so einen lieben Pastor habt.
Hey, cool, hast du den Podcast angehört. Wir hoffen, es hat dich angesprochen, inspiriert und ermutigt. Gerne laden wir dich ein, einen von unseren wöchentlichen Gottesdiensten zu besuchen. Jeden Sonntag am Morgen um 10:30 Uhr im CH in Sissach. Aber bis dann, eine schöne Woche.